Herzlich willkommen zu der 22. Folge vom Podcast «Die Umdenker». Wir besprechen heute das Thema Führung auf Distanz. Schon wieder Führung auf Distanz im Homeoffice? Nein, das mal nicht. Es gibt tatsächlich Organisationen, die haben auch vor dieser grossen Umstellung schon das Thema Führung auf Distanz gehabt. Ich könnte mir das vorstellen, zum Beispiel, wenn man im internationalen Umfeld schafft, oder auch, wenn man in einer Vor-Ort-Service-Organisation schafft. Wie das der Roger und ich beide gemacht haben, das heisst, wenn die Leute einfach nicht im Büro arbeiten, sondern unterwegs sind, dann hat man das Thema Führung auf Distanz auch vorhin schon kennt, würde das gerne beleuchten. Und ich werde ganz sicher Parallelen erkennen, vielleicht auf eure Arbeitssituation, wo sich auch in Richtung Führung auf Distanz verändert hat, entweder als Führungskraft oder als Mitarbeiter, und könnt sicher das eine oder andere mitnehmen. Ciao, Roger. Genau, darfst du auch noch gerne Hoi sagen gerade. Und nachher darfst du ganz schnell anhängen. Ein Service vor Ort Organisation. Vielleicht schenkt die Leute ein bisschen das Bild geben, was das ist und wie das so grob funktioniert.
Sehr, sehr gerne. Du glaubst gar nicht, wie viel Mal ich jetzt gerade habe Anlauf holen, für etwas zu sagen, und hat die aber nicht unterbrechen. Also von dem her, nein, Jonas, hallo zusammen von mir. 22. Folge. Ich führe jetzt nicht daraus, wie viele Stunden dass das schon Gesprächsstoff ist. Ich glaube, das schenken wir uns, aber auf jeden Fall eine Menge. Und heute ist ein mega spannendes Thema. Du hast es gesagt, es ist ein Thema, das uns beide betroffen hat, Vorortorganisation. Und ich bin sicher, dass ihr jetzt aufgrund von diesem blöden Virus, der leider immer noch da ist, aber sicher auch profitieren könnt mit Gedanken, die wir euch mitgeben werden, aufgrund von Erfahrungen, die wir gemacht haben. Die Serviceorganisation, die wir haben, muss man sich so vorstellen, dass man im Prinzip seine eigenen Mitarbeiter wie nicht sieht. Also der Techniker ist die Augen und die Hände und die Ohren vor Ort. Da geht es vor allem darum, wenn ein Kunde ein Problem hat, also eine Art Störung, sei es Lift könnte man zum Beispiel nehmen, Liftbauer, oder jetzt bei uns konkret ist es Telco-Bereich bei Swisscom gewesen, dann, wo vor Ort einfach Geräte nicht mehr gelaufen, dann geht der Techniker raus, weil man es via Hotline nicht können lösen konnte. Und oft liegt es so daran, dass der Kunde das Problem vielleicht ungenau beschreiben kann. Also der Kunde sagt zum Beispiel, der Fernseher geht nicht mehr. Und das effektive Problem ist aber nicht der Fernseher, sondern der Internetanschluss und. Da gibt es x Sachen, die einfach ein Mitarbeiter vor Ort braucht, ein Spezialist vor Ort, der das geht anschauen kann. Und die Schwierigkeit an dem Ganzen ist eigentlich, dass die Leute von daheim aus starten. Also sprich, der grösste von den Leuten hat das Geschäftsauto daheim. Da haben sie Material dabei, die gehen vielleicht am Morgen noch schnell Material holen und fahren dann direkt zum Kunden. Die bekommen ihre Aufträge auf das Natel, bearbeiten die Aufträge, sind im telefonischen Kontakt mit der Einsatzplanung, und am Abend gehen sie im Prinzip wieder heim. Also das ist nicht vergleichbar mit Leuten, die einen Bürojob haben, wo man eigentlich Mitarbeiter und Mitarbeitende einfach an einem Ort hat, an einem Platz und schnell kann vorbeigehen, etwas kann fragen. Ich glaube, das ist doch die Eigenschaft vom Servicetechniker, dass sie wirklich, oder eben in dem Bereich, wo wir geschafft haben, Führung auf Distanz, dass man die Leute eigentlich gar nicht sieht. Sie sind immer erreichbar, also telefonisch, wie auch immer, also man ist eigentlich in Kontakt, wenn man sie braucht, aber physisch sieht man einander eigentlich praktisch nie.
Jetzt haben wir beide, wir haben in dieser Vorortorganisation den Field-Service-Bereich hat sich der genannt von der Swisscom. Wir haben beide fast gleichzeitig sind wir dort Kollegen geworden, haben beide eigentlich den Wechsel erlebt. Also du hast auch vorher in einem Ort geschafft, wo du die Leute im Büro angetroffen hast.
Genau.
Ja. Ich auch. Magst du dich noch zurückerinnern, wie das so war im ersten Moment, oder wie das so bewusst worden ist? Also ich meine, rein jetzt so kognitiv, ja, ist das irgendwie klar, dass das so ist, aber nachher musst du es irgendwie noch erleben. Magst du noch zurückerinnern, wie das war?
Absolut. Also weißt du, es gibt ja, wir haben das auch schon von Meetings und so gehabt, und das Gleiche ist so im Vorort zu arbeiten. Es spielen sich so ein gewisse Sachen ein. Also man schaut zum Beispiel im Büro, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, weil ja, jetzt Corona-mässig und eben unserem Job ist es etwas anderes, aber man schaut so ein bisschen, wer kommt wenn und wer geht wenn. Und dann gibt es also einen Kaffeeklatsch, hast du gesehen, der ist doch erst um 10 Uhr gekommen und du hast schon wieder geschoben und so. Oder? Das sind so die Themen, die man hat. Und das ist einfach weg. Weil ich habe mir dann auch überlegt, ja, Homeoffice war bei uns schon immer ein Thema gewesen, aufgrund von diesem Job. Aber ich habe mir dann oft überlegt, ja, für was gehe ich jetzt ins Büro? Es ist ja niemand im Büro. Also ich meine, die Leute, erstens mal ist es eine schweizweite Serviceorganisation, also die wenigen Leute, die wirklich im Büro arbeiten, also irgendwelche Teamleiter oder Assistenten oder Prozessleute oder so, die sind ja dann eh auf die Schweiz verteilt. Und an meinem Arbeitsplatz, wo ich bin, war es ein paar Mal schon noch üblich gewesen. Am Morgen habe ich gesagt, so, jetzt gehe ich arbeiten, habe mein Zeug gepackt, bin mit dem ÖV oder wie auch immer mit dem Auto ins Geschäft, komme ins Büro, ist einfach leer. also leer. Wir haben de facto nicht grosse Büroflächen, weil ja gar niemand dort ist, aber der Platz, den ich hatte, sind einfach andere Leute dort. Und das ist schon ein Umdenken. Bedeutet aber irgendwo auch, dass man halt so die gewissen Kontrollen als Chef irgendwie gar nicht mehr machen kann. Also weißt du, du hast keinen Augenkontakt mehr, du musst wirklich kommunizieren über die Medien, die du hast. Du musst jemandem anrufen. Du siehst nicht einfach, wie jemand ins Büro reinläuft, ob es dem gut geht oder nicht. Ich sehe nicht, wie jemand das Bein gebrochen hat und mit Krücken ins Büro kommt. Dann weisst du, oh, das ist etwas nicht gut, dann suchst du Gespräch. Das sehe ich und merke ich bei meinen Leuten nicht. Das ist so, ein, das, ist so das, was mir extrem aufgefallen ist. Also du merkst nicht automatisch, dass es den Leuten geht, du musst dich wirklich darum tun. Das ist nur eins von mehreren Beispielen. Du hast sicher auch, mit dir ist es ja gleich gegangen, du bist ja auch auf einem Bürojob in dem Sinn nachher zu einer Vororganisation gewechselt, oder?
Also was mir als erstes aufgefallen ist, ist so ein wirklich einfach das Thema ja, von Mobilität unterwegs sein, dass das schon ein grosses Thema ist. Also ich mache mich zum Beispiel dort noch erinnern, quasi, ja, ohne meinen Vorgänger gefunden, quasi ohne Auto keine Chance. Und ich bin vorne gewohnt gewesen, so im Zug unterwegs zu sein. Und das war so ein prägendes Erlebnis gewesen und habe die Zeit im Zug jeweils auch genutzt zum Arbeiten. Und ich habe dann gedacht, quasi, shit, hey, wo nehme ich die ganze Zeit her, wenn ich nicht mehr Zug fahren kann? Ich habe das nachher ausprobiert. Ich habe dann tatsächlich, ich glaube, in der ersten Abteilungsleiter gewesen, dann kein Dienstfahrzeug hatte. Du hattest eigentlich Anrecht gehabt, ich habe es wirklich im Zug gemacht. Aber wirklich das Thema Mobilität unterwegs sein, ist wirklich ein grosses Thema. Und ja, genau, weil also ich habe, und du auch, wir haben einen Teamleiter geführt, also nicht die Servicetechniker direkt. Und weil natürlich die Mitarbeiter unterwegs sind, genau, sind natürlich auch die Teamleiter, auch die sitzen nicht in einem Büro. Vielleicht hast du mal da oder dort die Situation, dass vielleicht zwei, ich glaube, mit zwei Orten sind je zwei Teamleiter im gleichen Büro gewesen, weil es geografisch einfach gerade schon gepasst hat. Aber ja, also schon nur das. Also ich bin wirklich auch mobil gewesen und viel unterwegs gewesen, bis ich überhaupt quasi, also ich bin dann zu meinen Teamleitern gereist. Irgendwie zum Beispiel einfach genau. So bilaterales Gespräch mit einem Teamleiter gehabt. Genau, so lernst du ein bisschen etwas von der Schweiz kennen, ja.
Absolut, also ich habe einen Riesensprung in Geografie gemacht. Mein Geografielehrer wird sich freuen, also ich habe wirklich die Schweizer Geografie dann lernen können und ich viel bei unterwegs gewesen. Und ich meine, das ist schon, das leuchtet noch jedem ein, dass die Leute vielleicht nicht um sind, Servicegeschäfte und so, aber ich sage, wer sich gewöhnt ist, im Büro zu arbeiten, das ist mega gäbig. Du hast eine Frage, dann laufst du einfach zu jemandem her und sagst, ja komm, wir schauen das schnell zusammen an, das Kaffee gehen, was auch immer. Oder wenn du dein ganzes Team zusammennehmen willst, du siehst, wer ist da, wer ist nicht da, kommen schnell mit, kannst spontan ins Sitzungszimmer und die ganze Spontanität fehlt dir halt dann schon ein bisschen. Und du musst es planen, oder das Ganze musst du irgendwo durch planen, dass A, die Leute Zeit haben und B, ja, ob wirklich so ein Gespräch kann stattfinden kann, weil wenn du es nicht planst, passiert es einfach nicht. Ich glaube, das ist schon so eine Eigenschaft, die man sich muss bewusst sein muss.
Ja, für mich hat mir so weit bewusst geworden, so die Zeit mit deinen Mitarbeitern, das ist wie, weil du das, und zwar wirklich eben mit den Servicetechnikern, mit den Teamleitern, das heißt, weil du das immer hast müssen planen, eben auch Teamleiter sind unterwegs gewesen, also auch die sind ja nicht im Büro gehockt und ich konnte nicht hingehen und ihnen trampeln, sondern auch die sind unterwegs gewesen. Weil du all die Zeit hast müssen planen, hat es wie von Anfang an wie so einen anderen Wert bekommen. Also das ist jedes Mal, irgendwie hast du es bewusst müssen machen. Eben so einfach das, wo du wenn du im Büro arbeitest, gar nicht bewusst bist, weil du einfach, ja, kannst du einfach anlaufen und passiert es einfach. Jetzt muss ich ja nicht, ich schaue mal, wenn er rum ist, ist er rum, wenn er Zeit hat, ist gut, sonst schaue ich dann. Der erste Schritt ist einfach immer ersetzt worden durch, ich muss in jedem Fall abmachen, Zeit planen, wo trifft man sich, wie passt es im Tagesablauf. Und durch das hat es wie gerade von Anfang an so einen anderen Wert bekommen.
Absolut, ist aber auch lustig, wie sich dann die Automatismen verändern. Oder früher eben hat man das nicht geplant, beispielsweise, sondern hat gewusst, ich sehe auch im Büro, ich kann dann zu ihm gehen, das fragen, wenn ich eine Frage habe. Ich bin einer von denen, der mit dem Auto unterwegs war, ich habe das nicht durchgebracht, hier mit dem Zug, und das war auch lustig gewesen. Bei mir haben die Leute dann aufgehört, also meine Mail-Anzahl hat drastisch abgenommen. Wir haben gewusst, wir müssen anrufen. Und vor allem gerade in dieser Zeit, wo ich im Auto unterwegs bin, ist auch lustig, heute habe ich meinen Kalender geschaut und habe gesehen, er hat eine Verschiebungszeit drin, der fährt jetzt von Bern nach Olten. Dann hockt er im Auto, hört höchstwahrscheinlich irgendeinen Podcast, das effektiv so war, und dann kann ich mich anrufen. Und das ist wirklich so. Also die Leute sind schnell bei mir schauen, wenn ich im Auto, und haben wir genau in dieser Zeit angerufen und die haben extrem viele Gespräche geführt im Auto. Und sie haben auch gemerkt, hey, den musst du nicht schreiben, den musst du anrufen. Also das ist schon lustig, man passt sich dann halt einfach an. Und ich glaube, Man gewöhnt sich daran. Und was ich natürlich auch dürfen lernen, was so die grössten Giveaways oder Takeaways sind, besser gesagt, aus dieser Zeit, ist einfach, du hast keine andere Möglichkeit, als den Leuten einfach zu vertrauen. Und weißt, wenn du die ganze Zeit Angst hast, dass die Leute etwas machen, was sie nicht machen sollten. Und eben der Überwachungseffekt. Hat er recht am 8. wirklich angefangen zu arbeiten? Und hat er recht wirklich? Und macht er nicht zu lange Pausen und so? Ich meine, da musst du einfach aufhören. Also schlussendlich, und das finde ich mega schön, oder? Schlussendlich ist das Vertrauen muss da sein, und zwar das gegenseitige Vertrauen. Und wenn das Vertrauen nicht da ist, du hast gar keine Möglichkeit, das zu überprüfen. Es zwingt dich schlichtweg einfach dazu, Vertrauen zu haben. Das finde ich sehr einen sehr schönen Aspekt eigentlich.
Ja, und es ist eigentlich wie offensichtlich, dass das so ist. Da sehe ich jetzt wirklich grosse Parallelen zu Diskussionen, die jetzt ablaufen mit Homeoffice, wo man eben einfach so erlebt hat. Punkt ist einfach ein bisschen, wo ich finde, also ich bin bei dir und mit Ticket in dieser Richtung auch ähnlich und auch ganz viele andere Leute, die in so Organisationen arbeiten, aber nicht alle. Ja, ist so. Also so Organisationen sind trotzdem nicht gefeit davor, dass du Leute antriffst, die mit dem Mühe haben und also quasi so ein bisschen den Kontrollbedarf haben und den wünschst stillen. Und dann artet das sofort in unglaublich viel mehr Aufwand auf, weil Wenn du die Kontrolle willst haben im Büro, dann ist das wirklich einfach. Also es ist ein Blick ins Büro hier, wer arbeitet, wer plaudert, wer surft, wer ist anwesend, wer ist nicht anwesend. Das hast du einfach gerade so check. Und das geht nicht. Und dann kommen die Leute auf kreativste Ideen oder aufwendigste Ideen, wie man das kann kompensieren kann. Und das hat, wie finde ich, also ich finde es so oder so nicht gut, Kontrolle, aber das ist jetzt meine persönliche Beurteilung. Aber wenn du dann Kontrolle willst, ausüben und das angehst und das willst einbauen, das artet deinen Aufwand aus.
Ja, und gibt dir auch wieder die Möglichkeit, also ich bin völlig bei dir, es gibt dir auch wieder die Möglichkeit, irgendetwas vorzuspielen. Also weißt, wenn du schiessen konkret, dann schaffst du es auch dann, wenn es Kontrollmechanismen gibt. Also da hast du wirklich die falschen Leute und das ist ja genau das. Also mittlerweile kennt man uns zwar, glaube ich, auch ein bisschen, was unsere Meinung ist und so. Und darum sage ich wieder, Vertrauen muss da sein. Wenn du das Vertrauen per se nicht hast, dann funktioniert die Zusammenarbeit nicht. Und aber eine Kontrolle gibt dir nur eine Scheinmöglichkeit, das zu überprüfen. Auch hier gibt es wieder Möglichkeiten, das nicht zu machen. Aber es gibt noch mehrere Sachen. Oder auf der anderen Seite finde ich, gerade bei einer Vororganisation, Serviceorganisation vor Ort, finde ich, halt ist der Mitarbeiter eigentlich gläserner als sonst. Also du kannst im Prinzip ja die Möglichkeit, rein theoretisch zu jedem Zeitpunkt zu schauen, wo ist welcher Mitarbeiter gerade bei welchem Arbeitsschritt. Also die Mitarbeiter sind minutiös geplant, das ist klar, oder? Das hat irgendwie Effizienz, Wirtschaftlichkeit muss gegeben sein. Der Mitarbeiter soll möglichst viele Kundenaufträge effizient können erledigen können. Und der hat auf seinem Gerät, muss der jeweils rapportieren. Das ist dann auch die Basis davon, dass man eine Rechnung stellen kann, den Arbeitsrapport. Und dort sehe ich eigentlich im Tool zu jedem Zeitpunkt, wer ist wo gerade im Auto unterwegs, zu welchem Kunden sind. Wo ist der Kunde? Also man sieht theoretisch relativ viel und ich glaube, das ist auch nicht jedermanns Sache. Das ist wieder eine grosse Parallele zum Büro. Wenn du das im Büro schaffst, hast du zwar einen Kalender, in diesem Kalender trägst du irgendwelche Meetings ein. Rein theoretisch kann ich schauen, wo ist der Urs, in welchem Meeting, dann weiss ich das auch. Aber dass du eigentlich wie eine grosse Übersicht hast in einem Tool, wo du jeden von deinen Mitarbeitern genau siehst, wo ist er, das ist schon eher untypisch und glaube schon eine Spezialität für eine Serviceorganisation, oder?
Ja, und dann sind halt eben beide Seiten auf dem Vertrauensverhältnis, oder? Also wenn ein Mitarbeiter, also das weiss ja ein Mitarbeiter, dass das so ist, das, was jetzt du gerade beschrieben hast. Wenn er sich darauf verlassen kann, dass mit dem kein Kontrollendruck ausgeübt wird, dann, also wenn er sich darauf verlassen kann, dass die Organisation so tickt, dann denke ich, ist das auch kein Problem. Hat natürlich dann auch ein bisschen mit ein bisschen Persönlichkeit zu tun, also die Personen gehen unterschiedlich damit um, mit dem potenzielle Möglichkeit für Überwachung. Der eine ist das ein bisschen gleich und andere finden das ein bisschen stressiger. Aber sobald Mitarbeiter so ein bisschen das Gefühl bekommen, ja, da gibt es Leute, die wollen und können Kontrolle ausüben, dann wird es schwierig. Und das muss ja nicht einmal unbedingt der eigene Vorgesetzte sein. Da gibt es dann andere Leute in der Organisation, um das alles zu organisieren, die Zugriff haben. Darum finde ich das schon noch sehr ein relevantes Thema, mit Vertrauen umgeht. Wir haben dann einmal, wo wir zusammen geschafft haben, wir haben auch mal so Workshops gehabt über Menschenbilder und so. Mhm. Das ist schon noch ein ja, noch ein wichtiges Thema.
Ja, ich sag, muss man thematisieren. Umgehen.
Aber ich glaube, es ist wirklich, das ist ein Punkt gewesen, wo man muss lernen. Mittlerweile klingt mir das relativ gut und ich hoffe, dass ich auch solche Erfahrungen kann mitnehmen kann, weil das hilft mir auch noch ein bisschen loszulassen. Ich daran zu glauben, dass die Leute einen guten Job machen und du siehst es ja schon ein bisschen. Eben, ich sage mal, Tool ist eine Sache, aber du führst dann auch ganz anders. Also du führst halt viel mehr über die Kennzahlen grundsätzlich und da musst du halt einfach schauen, oder? Wir haben so viele Messpunkte, die wir haben, die eigentlich tagesaktuell sind oder wenn du das willst, sogar stundenaktuell, wo du echt kannst verfolgen und da gibt es ganz viele Faktoren, die du kannst anschauen kannst. Meine Kundenzufriedenheit ist zum Beispiel eine super Messmethode. Oder wenn du jetzt einfach siehst, oder Text, das unterschätzt man manchmal. Oder? Ich meine, die Rücklaufquote bei Kundenzufriedenheit zu Umfragen, die sind nicht so hoch. Und nichtsdestotrotz kannst du relativ viel Feedbacks rausnehmen. Warum sind die nicht so hoch? Weil man einfach heute kaum mehr irgendwo einen Ketschgummi kaufen kann, einen Kiosk, dass man gerade 5 Umfragen zugestellt bekommt und man alles muss bewerten, darum wird das eigentlich auch nicht mehr so gemacht. Aber es gibt gleich Leute, die machen es. Ich glaube, behaftet mich nicht, aber ich glaube, bei 13% ist etwa die Rücklaufquote generell in den Bereichen, die mir bekannt sind. Und dort liest man relativ viel. Und dann siehst du halt schon auch Sachen, vor allem im Freitext, wenn einfach mal drinnen steht, ja, der Mitarbeiter hat einen sensationell guten Job gemacht, immer wieder gerne, ist es sehr schön, es gibt sehr viele lobende Sachen, steht aber auch drin, jetzt leider zur Corona-Zeit habe ich auch schon gelesen oder mitbekommen, dass einfach steht, ja, hat sich nicht an die Hygienevorschriften gehalten, beispielsweise. Und das sind natürlich dann schon Sachen, wo man sehr ernst muss nehmen, das Gespräch muss suchen mit den Leuten, verstehen, warum das so ist. Man führt mehr über Kennzahlen. Eben Kundenzufriedenheit ist ein gutes Beispiel, aber auch die ganzen Durchlaufzeiten. Man schaut, ja, wie hat sich die Fahrzeit verändert, hat die zugenommen, hat die abgenommen, wie hat sich Arbeitszeit vor Ort kann man messen, die sogenannte Average Handling Time oder Durchlaufzeit, wie lange ist es gegangen, wo man den Auftrag angefangen hat beim Kunden, bis man abgeschlossen hat, da gibt es schweizweite Vergleichswerte und. Qualitätskennzahlen kann man anschauen, also man führt vermehrt halt einfach über solche Werte, hat aber nicht nur damit zu tun, dass man die Leute nicht mehr sieht, sondern hat sicher auch damit zu tun mit der Grösse von Einheit. Also wir sind dann zu Spitzenzeiten sind wir etwa 1500 Leute gewesen, schweizweit, jetzt ein bisschen weniger, aber ich meine, so eine grosse Anzahl von Leuten muss man irgendwie über aggregierte Kennzahlen führen, anders ist es fast nicht möglich.
Genau, nachher kann man sich wieder genau jetzt unabhängig von vor Ort Organisation halt auf das Thema, genau, was machst du zum Organisation managen und wo ist nachher der Übergang, wo es nachher eben könnte in die Kontrolle von einzelnen Mitarbeitern wechseln. Wenn wir noch ein anderes Thema anschauen, so Kommunikation, das ist ja auch so im Büro, der Kaffeemaschine, wenn ein Brief kommt am Morgen, hey, wie geht's, alles klar, wie geht's dem Kind, so schnell gemacht, oder du übrigens, können wir schnell kurz zusammenstehen nach dem Mittag, habe noch eine kleine Info. Auch alles schwieriger, wie kommuniziert man in einer Vor-Ort-Organisation?
Ja, das ist sehr eine gute Frage. Jetzt gibt versuchen, wir haben einleitend gesagt, es gibt mit so Corona-bedingt Homeoffice, fühlen sich viele in dieser Situation, dass halt Kommunikation sich geändert hat. Das, was du gesagt hast, eben schnell beim Kaffee, man sieht einander oder beim Mittagessen, beim Gemeinsamen oder so. Das sind alles Sachen, die man bei einer Vorortorganisation bewusst muss planen. Das geht auch, gemeinsames Kaffee. Aber das bedeutet auch, dass man Kundenaufträge in der Nähe hat und. Das passiert halt nicht mehr separat. Aber ja, Kommunikation, und das ist noch lustig, ich habe mindestens 5 Jahre gebraucht, bis ich herausgefunden habe, wie wir am besten mit Leuten im Vorort-Service-Geschäft kommunizieren können, wenn du einander nicht siehst. Und das darf man nicht vergessen. Die haben Team-Meetings, aber manchmal, sagen 8-10 Mal pro Jahr. Und das ist eigentlich mehr oder weniger das einzige Mal, wo sich die Leute physisch treffen. Und das ist sicher ein wichtiger Aspekt. Also die Team-Meetings sind wichtig, obwohl die Leute alles Einzelkämpfer sind, die so gerne machen. Die hocken nicht gerne tagelang an Meetings, der typische Servicetechniker, aber die Team-Meetings sind wichtig. Das gibt so ein das Zusammengehörigkeitsgefühl. Und das ist sicher ein wichtiger Aspekt. Aber sonst, du hast x Medien, du kannst irgendwie Intranet-News schalten, du kannst E-Mails schicken, du kannst was auch immer. Was ich herausgefunden habe bei mir, was eigentlich am besten fruchtet, ist einfach, wenn man SMS schreibt. Also wenn man die Leute per SMS kommt, das scheint ein Service zu sein, was die Leute nutzen vor Ort und dann teilweise auch zurückschreiben, dann kannst du eine Interaktion machen, das scheint zu funktionieren und ja, weil sonst passiert viel, das kann man ja messen, wenn man eine Internetmeldung macht, sieht man, wie viele Leute das gelesen haben und das ist eigentlich eine relativ kleine Anzahl. Es ist natürlich immer noch der Wunsch von der meisten Organisationen, dass man die Leute herbringt, dass sie das proaktiv lesen. Aber wir sind dort noch nicht dort, wo man zielmässig so sein, oder? Ich weiß nicht, wie hast du? Du hast auch mit den Leuten gekommen, du bist viel unterwegs gewesen, ich glaube. Du bist viel mit den Leuten unterwegs gewesen, oder?
Ich bin viel unterwegs gewesen, genau. Eigentlich auch so, ja. Also SMS, also ja, wirklich, also eine niederschwelligste Möglichkeit irgendwie, SMS, WhatsApp, genau, so miteinander kommuniziert, das haben eigentlich die Leute gekannt. Hat gut funktioniert. Wir haben dann mal noch wir haben das gemacht. Also generell ist natürlich auch dann der Zugriff auf Informationen, weil das wichtigste, sag mal, so ein bisschen Zugangsmedium zur Kommunikation ist das Smartphone. Da können jetzt Techniker auch die Aufträge über. Das können ja jetzt nicht nur in unserem Beispiel beobachten, können irgendwie einen Pöstler zuschauen, wenn der kommt, der hat sein Handheld oder Smartphone in der Hand. Das heisst, der Zugriff von Informationen ist schwierig und wir haben dort auch versucht, einen Wechsel zu machen. Wir haben Microsoft Teams eingeführt und haben dort eben auch so ein bisschen die Idee gehabt, dass das wirklich jetzt endlich ein Tool ist, das wirklich und rein jetzt technologisch wirklich super optimiert war auf Smartphones. Aber das ist wegen dem noch kein Selbstläufer. Es ist wirklich eine rechte Herausforderung, Leute zu erreichen, Informationen zugänglich zu machen, so ein bisschen der asymmetrischen Kommunikation, sage ich mal, genau.
Wie lustig ist es dann auch schon, weißt, wenn irgendetwas mehr in so einer Situation hatte, dass irgendwelche Informationen zu Projekten eigentlich an die Presse gelangt sind, sage ich mal, und der Presseartikel draussen war, bevor wir die Möglichkeit hatten, intensiv zu kommunizieren. Das ist absolut unschön in solchen Situationen, ist aber leider passiert. Und das Lustige ist, der Text war auf Französisch. Es war eine französische Lokalpresse und das ist mega, das ist krass gewesen, oder? Sonst ist immer so ein das Problem, die Leute wollen nicht Französisch können. Wenn es mal um solche Sachen geht, dann kann jeder Französisch können. Das war das eine. Und was mich beeindruckt hat, neben all den negativen Sachen, die man daraus raus, oder die Lehre, die man daraus ziehen müssen, ist, wie schnell sich diese Information verbreitet hat. Also weißt, es gibt Netzwerke, die zulassen, dass man es verbreitet. Ich glaube, es ist schon sehr, sehr abhängig vom Inhalt, den man macht. Genau, von Relevanz. Und das ist eine 1-zu-1-Kommunikation und der weiss dann wieder, die haben wieder irgendwie hier Teamchat, wo man sich platzieren kann und so. Das ist extrem, extrem schnell gegangen. Aber das ist schon, Kommunikation ist ein wichtiger Punkt. Ich habe diverse Sachen ausprobiert, ich habe Videos gemacht, ich habe Blogbeiträge geschrieben und habe ich nie wirklich grosse Feedbacks darüber bekommen. Und darum SMS.
Ja, und ich mag mich an den Tag noch erinnern, die Information, die da rausgerutscht ist, dass es um eine Information ging. Wir sind dort wirklich sehr nah dran. Es ist jetzt nicht so quasi monatelang vorbereitet im stillen Kämmerli, sondern es ist dort wirklich einfach, es ist dort um Stunden gegangen. Genau. Also wir haben jetzt eigentlich kommuniziert an diesem Tag und jetzt ist einfach dummerweise irgendwie am Morgen an diesem Tag das rausgegangen. Und ich mag mich erinnern, ich habe an selben Tag mit einem Techniker abgemacht und habe mit irgendwie 8:30 an einem Bahnhof abgemacht, dass er mich abholen konnte. Und er hat mir dann um 7:30 schon geschrieben, so quasi du, aus. Wir haben dann übrigens da noch das Thema zu besprechen. Ich habe da so eine Info bekommen. Und dann möchte ich aber schnell überleiten zum nächsten Thema. So, wie kannst du so Veränderungen initiieren? Wie, vielleicht können wir auch so ein bisschen über Coaching reden, so ein bisschen wirklich, wenn es darum geht, vor Ort sein, Leute zu kommunizieren, Leute abzuholen, genau über so ein bisschen Change Management, Kommunikation betreiben. Das finde ich auch spannend. Ich kann dann so ein bisschen anfangen herauszufinden, gibt es in den Teams noch so ein bisschen Sprachrohr von Technik. Von den Typen her, die sind sehr aktiv im Kommunizieren, sind super vernetzt. Und ich habe dann gemerkt, ich muss gar nicht mit allen Leuten reden. Ich kann auch mit einzelnen Technikern reden. Und wenn ich mit denen rede, dann kann ich eigentlich wie davon ausgehen, dass sie das im Mittagessen, in den Team-Meetings. Also man kann nicht einfach die offizielle so ein Kommunikation ersetzen, aber man kann das sehr gut ergänzen, Hintergrundinformationen weitergeben, wirklich Q&A-Sessions machen.
Stimmt.
Da habe ich gemerkt, das kannst du mit einzelnen Techniken machen und die tragen das weiter als Multiplikator. Das funktioniert super.
Stimmt, das habe ich auch gemacht, bringst du mir noch auf eine Idee. Es sind so Brown Bag Sessions, Brown Bag Lunch, ja. Heisst das, glaube ich, offiziell. Also es hat sich nichts anderes, als gemeinsam mit Mittagessen. Ich habe mir auch so ein paar Möglichkeiten ausgesucht, geschaut, wo haben wir so Orte, wo es mehrere Techniker hat, wo in einem Vorfeld eine Info rausgeschickt und gesagt, hey, ich bin dann und dann dort, ich würde das Mittagessen offerieren im Sinne von einem Apero, also Apero im Sinne von einem Stehlunch, so habe ich gesucht, so mit beleidten Brötchen und so. Und aber die Anzahl limitiert irgendwie auf 10 Leute und so, weil wir ja nicht haben gewusst, was das bedeutet, wie viele Leute es kommen. Und das waren immer mega spannende Austausche gewesen. Also wirklich her und dann kein Thema gehabt, keine Agenda. Die Leute konnten Fragen stellen, du hast eine Antwort geben. Und das ist schon so, wie du sagst, die Infos sind dann oft weiter. Es interessiert die Leute dann offenbar und die Infos haben sich dann verteilt. Und das ist schon noch, eben, das ist das, was ich spannend finde. Es gibt irgendwo ein Netzwerk, das funktioniert schnell und zuverlässig, aber es ist nicht das offizielle Netzwerk oft, oder? Genau. Ja. Aber du hast sonst noch einen wichtigen Punkt angesprochen, den möchte ich, glaube ich, schon noch, den möchte ich noch eingehen. Und das ist das ganze Coaching-Thema, also Ausbildungsthema, wie schule ich die Leute, wie überprüfe ich die Leute hinsichtlich Qualität, oder? Ich meine, wir stellen auch immer wieder Leute an, die muss man einarbeiten, auch wenn sie mit dem richtigen Sinn und Geist unterwegs sind, macht vielleicht nicht jeder die Arbeit richtig, wie bringt man die Leute weiter im Büro oder auch sonst, in einem Geschäft gehöre ich ja als Vorgesetzte, wer wie verkauft und wer wie beratet, wenn wir irgendein Kleidergeschäft sind oder so, das habe ich alles nicht und das haben meine Teamleiter auch nicht, oder? Und das ist eine Frage, die man sich stellen muss. Wie stelle ich sicher, dass die Qualität dieser Leute stimmt, dass sie die richtigen Botschaften überbringen? Wie kann ich sie weiterbringen? Und wie kann ich eben auch, wie du es gesagt hast, Veränderung initiieren? Jetzt verändert sich auf einmal ein Prozess. Jetzt machen wir etwas nicht mehr gleich, wie wir es letztes Jahr gemacht haben, sondern anders. Wie kann ich das begleiten? Wie kann ich sicherstellen, dass das funktioniert? Hast du da ein paar Tipps?
Ja, also ich habe mir dann dort wirklich einfach so ein bisschen meine Grundüberzeugung hat sich dort wieder mal so ein bisschen geschärft. Ja, so ein bisschen der absolute Qualitätsanspruch. Und also weißt du, mit wie viel, wo ist 80-20 und lass es einmal stehen? Und wo willst du dann wirklich den Letzten und wirklich noch erreichen? Und jetzt wirklich mit welchem Schraubenzieher dreht er die Schraube? Gut, richtig ist vorgegeben, aber mit welchem Schraubenzieher, in welcher Geschwindigkeit dreht er die Schraube in die Wand? Mhm. Und dort habe ich einfach müssen sagen, hey, wirklich, lass das Eis für ein Eis stehen. Also weißt, wenn du, der Aufwand multipliziert sich, also Pareto-Prinzip die letzten 20% Aufwand und so, aber jetzt in einer Vorort-Organisation, das multipliziert sich einfach nochmal mit dem Effekt, dass du hast keinen Skalierungseffekt, du musst wirklich jeden Einzelnen musst du quasi abreiben. Darum finde ich das dort einfach noch viel wichtiger, einfach zu sagen, hey, was ist ein Grundanspruch, den wir erreichen und wo... Weil das hat mich einfach schon immer beeindruckt in diesem Vorortgeschäft, wie mit teilweise doch recht unterschiedlichen Vorgehensweisen, Arten zu kommunizieren, die Leute gute Kundenzufriedenheit erreicht haben. Ja. Das hat mir dann so ein bisschen gesagt, hey, offensichtlich die Vielfalt, also man darf das auch ein bisschen zulassen, dass die Leute sind, wie sie sind und so ein bisschen Prozess anders anwendet. Das hat mir geholfen, um das Thema ein bisschen zu entlasten.
Absolut, absolut. Das ist halt schon, ja, wie soll ich sagen, es ist halt einfach, es ist anders. Freiheitsgrade sind sicher müssen irgendwo durch, eben, sind wir wieder beim Thema Vertrauen, Freiheitsgrade müssen grösser sein, musst du dir überlegen, wie detailliert du auf das zurückgehen oder auf das zugreifen. Und gleich gibt es Themen, wo halt, ja, ich sage mal, wo klein musst, die Leute zum Glück zwingen. Zwang ist sicher nicht die beste Methode, aber das veranschaulicht einfach das, was ich meine. Und ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich natürlich irgendwo eine Hotline anrufe, dann heisst es immer, dieser Anruf wird zu Qualitätszwecken oder Schulungszwecken aufgezeichnet, bla bla bla. Das machen die Leute effektiv auch und das ist ja gut so. Und dann nimmt man spezifische Gespräche raus für die Schulen. Nur das kannst du bei einem Servicetechniker nicht machen. Also die einzige Möglichkeit für ein Coaching ist effektiv, du begleitest den Mitarbeiter. Und wenn du mit Teams gehst, ja, zwischen 20 und 30 Leute, jetzt hast du 30 Leute, dann begleitest du einmal, maximal zweimal pro Jahr. Und wer hat es gedacht, huch, genau dann, wenn der Chef begleitet, ist wahrscheinlich genau dann, wenn man sowieso weiss, dass man den Prozess so machen muss, dass man so Schlampen hat, oder? Und das finde ich auch noch, das finde ich auch extrem spannend. Und aber ich sage, Informationsverbreitung ist eins, aber das andere ist dann wirklich, ja, und wie stellen wir jetzt sicher, dass es geht? Und dann gibt es ja die ominösen Anwendungsquoten, oder? Das ist dann wieder so, du gesagt, das ist eine Überwachung, dass du irgendwelche Quoten einführst, dass du gehst prüfen, wer hat das System irgendwie braucht, um eine Beratung zu machen vor Ort. Und das ist das, was ich eingangs gemeint habe. Wenn ich das will, dann kann ich das System überlisten. Ich kann das System einfach auf und wieder zutun, ohne Details zu lesen dort drin und schon habe ich meine Quoten erreicht. Also so wie eine Lesebestätigung beim E-Mail, ist auch lustig. Ah, da wird eine Lesebestätigung, das zeigt es mir ja noch an. Also klicke ich das Mail auf, bevor ich es lösche. Ob ich es lesen, ist eine andere Frage. Oder ist so ein bisschen, ja, es bringt einfach nichts. Wieder ein sehr, sehr spannender Aspekt.
Mhm. Ich würde gerne auf ein letztes Thema kommen. Wo mir noch so ein bisschen aufgefallen ist in den letzten Jahren, ist das, so das Thema Selbstorganisation, Agilität. Hat man sich dann auch auseinandergesetzt, was heisst das jetzt für eine vor Ort Serviceorganisation. Was ich dort spannend gefunden habe, ist, dass die Servicetechnik einfach rein schon bei dem Job geschuldet ist, dann musst du Autonomie geben. Also du kannst, also die sind allein unterwegs, sind auf sich angewiesen, müssen auch viele Fragen auch für sich selber beantworten. Mhm. Also da kannst du nicht mal schnell bei den Tisch hier fragen, so quasi, du, sorry, ich habe ein Problem, kannst du mir schon helfen? Also sind sich einfach von jeher gewöhnt, aus dem Job herausgegeben, dass sie das Problem selber lösen müssen, sich selber organisieren müssen, auf viele Sachen, die so auftauchen, den Tag, du einfach selber schnell schauen, wie sie jetzt mit dem umgehen. Und also der Autonomiegrad ist im Job wie schon eingebaut und viel höher. Und ich habe so das Gefühl gehabt, dass das Thema Selbstorganisation da wie so an einem anderen Ort anfängt zu diskutieren.
Ja, finde ich. Gedanken. Nein, das ist so, weil, ja, ich meine, man kann vielleicht von Einzelkämpfern reden. Es gibt viele Leute, die brauchen Meetings, sie brauchen Leute, die brauchen Kollegen, dass man irgendwie zusammen im Büro hockt und so. Und ich glaube, generell Aussendienstleute eigentlich, die sind sich gewöhnt, den ganzen Tag allein unterwegs zu sein, sie sich aber auch gewöhnt, dass man eben nicht schnell jemanden fragen kann oder schnell irgendwie ein Dokument vornehmen oder so. Und du musst dir einfach Wege finden, wie du dir kannst helfen und darum ist, oder du musst dir helfen wissen, und darum ist es auch wichtig, dass du wie Vorgaben gibst im Sinn von den Purpose, also das grosse Ganze aufzeigen, dass sich die Leute organisieren können und in diesem Rahmen bewegen sie sich näher. Und darum haben wir das so noch nie überlegt, aber du hast schon recht. Also die Leute sind sich eigentlich gewöhnt, selber zu denken und sich einfach selber zu organisieren im Rahmen von ihren Möglichkeiten. Also das würde ich schon, ich glaube, das würde ich schon unterschreiben. Sehe ich gleich, ja.
Genau. Ja, eben genau. Plus der Aspekt von der Teamarbeit, diese Diskussion um Agilität zum Modell, geht man immer von Teamarbeit aus und genau, schon mal grundsätzlich anders gelagert. Es findet eigentlich, vieles machen die Leute wirklich allein. Mhm. Sie sind eine Gruppe von Menschen, die gleich Job machen, aber als Teamaufgabe an und für sich, jetzt kommt vor Ort, sind immer sehr, sehr kleine Orte. Genau.
Gut, außer du hast natürlich fachliche Fragen. Also ja. Dort muss das Netzwerk schon funktionieren und dort lernen sie auch extrem gerne voneinander. Oder mir hat mal jemand gesagt, das war lustig, was so darum ging, wie kann ich besser werden, sagt er mir, ja weißt, ich selber als Person gebe mir ja Mühe und ich wollte das so gut wie möglich machen. Ich würde auch gerne noch besser werden, nur weiss ich ja nicht wie. Ich kann ja niemandem zuschauen, wie der das besser macht, weil ich ja selten mit jemandem unterwegs bin, was besser macht oder ich. Also es ist ja auch nicht mal es nicht wollen, sondern oft es nicht können. Also sie wären daran interessiert, dass man ihnen aufzeigt, wie man es besser machen kann. Nur sind sie sich das gar nicht bewusst, wie es noch besser geht, weil sie niemandem können abschauen können, wie es jemand anders macht. Oder? Und darum, die technischen Sachen, die tauschen sich dort schon aus. Und oft kommt auch die Frage, du, wie löst du das Problem oder wie machst du das hier und wie gehst du das an? Dort funktioniert schon. Also es ist schon beeindruckend. Ich finde das nach wie vor eine super spannende Geschichte, offen zu schauen, wie sich eigentlich die Leute eben entwickeln und zu helfen wissen und wie sich so Organisationen weiterentwickeln.
Jetzt haben wir uns wieder mal so einen Faden in die Hand gegeben, oder? Das machen wir etwa, oder? Wir sagen, das könnten wir auch mal noch aufnehmen im Podcast. Haben wir übrigens überhaupt nicht systematisch in der Regel, könnt ihr euch darauf verlassen, dass wir es wahrscheinlich nicht mehr aufnehmen, den
Faden. Ich wollte sagen, dann haben wir schon mal einen Faden aufgenommen, aber ich muss es zweimal verknüpfen. So ein Menschenbild ist so das Thema, gell? Das wir schon lange mal auf der To-Do-Liste hatten und so, aber ich probiere es nicht mehr zu sagen. Das machen wir mal in einem anderen Podcast, dann sagen wir es nicht mehr.
Genau. Aber es wäre ein Thema, das ist nicht verstanden. Wir sagen das einfach nicht, wir nehmen es dann mal auf, aber wir könnten.
Ja gut,
wir könnten. Immer lernt und Lernmöglichkeiten und so weiter.
Genau. Absolut.
Ja, aber wir kommen zum Schluss von dieser Podcast-Folge, dass wir wieder halbwegs in unserer Timebox oder eurer Timebox bleiben als Zuhörer. Cool gewesen. Die Zeit ist wieder galoppiert, auch bei diesem Thema. Es ist einfach wirklich so, dass ja, man kann Themen aufnehmen, wie man will. Wenn man so ein bisschen darüber redet, sich Gedanken zuspielt, dann galoppieren zu 30 Minuten relativ schnell vorbei. Coole Gedanken gewesen, cooles Gespräch mit dir, Roger. Danke vielmals.
Merci vielmals, Urs. Ich werde nur noch ganz schnell, und vielleicht hast du noch eine Ergänzung, die Zeit muss sein, noch schnell den Bogen spannen. Was nehmen wir jetzt mit und was lernen wir jetzt? Einfach nur noch ganz in einer Nutshell. Also vertrauen den Leuten, egal ob die Leute vor Ort haben oder auf Distanz. Vertrauen, einfach das Grundvertrauen mal schenken. Möglichkeiten überlegen, was sind sinnvolle Kennzahlen, wie ich führen kann. Aber nicht das in Extremis betrieben, sondern überlegen, auf was setze ich den Fokus. Und wenn ihr jetzt eben die Leute im Homeoffice habt, aufgrund von Corona, denken daran, das Coaching wird anspruchsvoller, also überlegt nicht dort wirklich auch, wie gehe ich das mit den Teams an. Man hat keine Standardlösung, ich kann nicht sagen, was Optimum ist. Das muss jede Einheit für sich selber herausfinden, aber tut nicht mit dem auseinandersetzen und überlegen, wie tue ich Veränderungen initiieren, wenn ich die Leute nicht bei mir habe. Das ist, glaube ich, das, was ich mitgeben möchte, dieser Folge. Ich weiß nicht, ob du noch Ergänzungen hast.
Ja, passt dazu, wirklich investieren in die Kommunikation. Überlegen euch wirklich, wie Kommunikationsweg gut funktioniert.
Was bringt den Leuten etwas, dass es gelöst wird? That's it.
Cool. Danke für die Zusammenfassung, Roger. Und wünschen wir uns und euch und allen und wer auch immer noch zuhört, gute Zeit. Tschüss
zusammen. Und merci für das Zuhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.